1 Talk. Jetzt mit Fritz Reichardt.
Willkommen. Der Gast, um den es heute geht, war schon vor ein paar Tagen bei uns. Am kommenden Mittwoch wird er 90, da muss er sich seine Zeit einteilen und auch ein bisschen Kräfte sparen, denn auf ihn wartet zum Geburtstag einiges an öffentlicher Inanspruchnahme. Es ist der Literaturkritiker und Schriftsteller Marcel Reich-Ranicki, den man mit Fug und Recht einen Erfolgsmenschen nennen kann. Aber man muss auch wissen, dass er als Jude während der Nazi-Zeit fast seine ganze Familie verlor und selbst zusammen mit seiner Frau nur durch Glück überlebte. Wir wollen Sie heute teilhaben lassen an dem Gespräch, das wir mit ihm geführt haben, aber auch mit einigen anderen, die ihn kennen und mit ihm zu tun haben oder hatten. Da ist sein Schüler sozusagen und Nachfolger als Literaturchef bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der heutige FAZ-Herausgeber Frank Schirmacher. Sie werden den Regisseur Drosa Havi hören, der den Film über Marcel Reich-Ranickis Leben gedreht hat. Und die Schriftstellerin Ulla Hahn, die mit dem sogenannten Literaturpapst vor allem in seiner Funktion als Kritiker zu tun hatte. Apropos Literaturpapst. Neulich nannte Herr Reich-Ranicki das eine ungewöhnlich blöde Bezeichnung. Also habe ich mich besser versichert, soll ich den Literaturpapst gleich weglassen?
Es ist mir egal, ob Sie ihn weglassen oder nicht. Aber er ist sinnlos. Hat ja nichts zu tun mit jener Unfehlbarkeit, die der Papst in Anspruch nimmt.
Und vielleicht ist ja nicht mal der Papst unfehlbar. HR1 Talk zum 90. Geburtstag von Marcel Reich-Ranicki. Sie hören HR1 Talk heute in einer besonderen Ausgabe zum besonderen Geburtstag eines besonderen Mannes. Am kommenden Mittwoch wird Marcel Reich-Ranicki, der bekannteste deutsche Literaturkritiker unserer Tage, 90 Jahre alt. Vor ein paar Tagen gab er uns die Ehre und machte sich die Mühe, hier ins Funkhaus zu kommen, obwohl er anders genug gehabt hätte, Kräfte zu sparen, denn sein Geburtstag am 2. Juni wird gewiss wieder sehr öffentlich begangen. Und sowas ist schon für jüngere Semester eine Herausforderung. Bei der letzten Feier vor 5 Jahren kamen an die 1000 Gäste in die Frankfurter Paulskirche. Wie turbulent, habe ich Marcel Reich-Ranicki gefragt, wie turbulent soll Ihr Geburtstag diesmal verlaufen?
Das weiß ich wirklich nicht. Das ist nicht meine Sache.
Feiern Sie Ihren Geburtstag gern?
Nein, eigentlich nicht. Ich habe ihn auch nicht gefeiert.
Werden Sie gern gefeiert?
Ach, das hängt schon davon ab. Es gibt solche Fälle.
Welche Fälle sind das?
Och, interessante Leute. Leute, die das, was sie reden, sagen können. Solche Leute gibt es und die höre ich gern.
Es gibt diesen Tag im September 1944, an dem ein müder Rotarmist vor der Tür ihres Verstecks bei Warschau steht und fragt, ob Sie und Ihre Frau Juden seien. Und Ihnen wird klar, der will uns nicht umbringen, der zeigt uns, es ist endlich vorbei. Die Deutschen sind geschlagen, wir haben überlebt. Ist das für Sie und Ihre Frau auch sowas wie ein Geburtstag?
Ja. Objektiv gesehen ja, aber ich würde es nicht einen Geburtstag nennen.
Ob Sie wohl ein ganz anderer geworden wären, wenn man Sie in Ruhe und in Freiheit gelassen hätte, in einem Leben ohne Nazis, ohne Krieg, ohne eisernen Vorhang?
Ja, natürlich. Dann wäre ich ein anderer Typ, das ist gar keine Frage.
Aber es könnte sein, dass Sie die gleiche oder eine ähnliche Arbeit getan hätten?
Ja, das ist sehr möglich, ja wahrscheinlich sogar.
Herr Reich-Ranicki, wundern Sie sich manchmal über Ihr schönes, hohes Alter?
Ja, ich wundere mich unentwegt.
Hatten Sie früher nie daran gedacht, ein alter Mann zu werden?
Nein, ich habe natürlich von Anfang an gefürchtet, so alt zu werden. Aber 70 Jahre alt werden oder gar 80 schien mir sehr, sehr viel und sehr unwahrscheinlich.
Als Kritiker und als Vermittler von Literatur haben Sie außerordentlichen Erfolg. Viele Menschen kennen Sie, selbst solche, die gar nicht so kunstbeflissen sind, würde ich vermuten. Was meinen Sie, woran das liegt?
Eigentlich ist das eine Frage, die sich andere stellen sollten, nicht ich selber. Andere sollten sich überlegen. Aber wenn Sie wollen, Ich kann sagen, dass das, was ich über Literatur und für Literaten, für Schriftsteller, für das Publikum spreche, interessant sein sollte. Ich war immer daran interessiert, die Literatur lesbar zu machen. Und ich glaube, sie ist in sehr vielen Fällen auch tatsächlich lesbar geworden.
HR1 Talk zum 90. Geburtstag von Marcel Reich-Ranicki. Die Frage nach den Ursachen seines Erfolges sollten eigentlich andere beantworten, hat er eben gesagt. Den Hinweis werden wir gleich befolgen. Zum 90. Geburtstag des berühmten Literaturkritikers, Schriftstellers und vielleicht kann man auch sagen Unterhalters Marcel Reich-Ranicki gibt es heute einen besonderen Talk mit Ausschnitten aus einem Gespräch, das wir vor ein paar Tagen mit ihm geführt haben und mit Personen, die Marcel Reich-Ranicki in besonderer Weise verbunden sind. Zum Beispiel sein Nachfolger als Literaturchef bei der FAZ, der jetzige Herausgeber Frank Schirmacher. Guten Tag, Herr Schirmacher.
Guten Tag, Herr Reichert.
Auf meine Frage, wie er sich seinen enormen öffentlichen Erfolg erkläre, gab mir Herr Reich-Ranicki zwar eine Antwort. Er habe sich immer bemüht, die Literatur interessant und lesbar zu machen und das sei ihm vielleicht auch gelungen. Aber eigentlich meinte er, sollten sich andere eine Antwort auf diese Frage überlegen. Vielleicht können Sie das jetzt mal versuchen. Worin sehen Sie Marcel Reich-Ranickis außerordentlichen Erfolg als Kritiker und Literaturvermittler begründet, sogar in Kreisen, die vielleicht gar nicht so kunstbeflissen sind?
Ja, das ist eine interessante Frage. Man muss sie trennen zwischen den zwei Reich-Ranickis. Dem Reich-Ranicki, den wir aus seinen Texten kennen, und dem Reich-Ranicki, den wir aus dem Fernsehen kennen. Beim Fernsehen ist das leicht zu beantworten. Reich-Ranicki ist ein unfassbar begabter Schauspieler. Das meine ich sehr positiv. Er ist ein rhetorisches Wunderwerk, vom Temperament ganz zu schweigen. Und diese Möglichkeit, schwierige Dinge, komplexe Dinge sehr leicht zu vermitteln. Was aber den Kritiker jetzt als Schreibenden angeht, so war er jemand, der etwas ganz Unerhörtes tat in den 60er Jahren, als er anfing. Er hat das getan, was in der Bibel steht, deine Rede sei ja, ja und nein, nein. Natürlich sehr effektvoll, auch auf Effekte bedacht. Und dies in einer ganz verständlichen Sprache. Er vermied Fremdworte, auch so etwas ist sehr wichtig. Er hielt überhaupt nichts von, oder hält auch heute noch nichts von Bildungshuberei, weil er einfach wollte, dass die Texte wirken.
Wenn wir nochmal über diesen Journalisten Reich-Ranicki sprechen, dann ragt seine Zeit als FAZ-Literaturchef bestimmt heraus. Welche Rolle, vielleicht auch welche Macht hatte er in dieser Position?
Also das Literaturressort der FAZ hat er praktisch, es gab es zwar vorher schon, aber er hat es praktisch als Machtzentrum geschaffen. Plötzlich kam da einer, und das auch noch in der FAZ, der sagte, Musils Mann ohne Eigenschaften ist viel zu dick. Das war natürlich ein Schock für das Bildungsbürgertum. Der sagte, er würde daraus gerne eine Reader's Digest-Version machen, weil so etwas nicht gelesen wird. Der also sehr, sehr starke Geschmacksurteile hatte und die dann auch durchsetzte. Er hat dieses literarische Leben in Deutschland ja wirklich Lichtjahre vorangebracht. Es ging plötzlich wieder um was.
Falls Sie als junger FAZ-Redakteur in gewisser Weise sein Schüler gewesen sein sollten, bevor Sie zu seinem Nachfolger wurden, was haben Sie von ihm gelernt?
Naja, also dieses, deine Rede sei ja, ja, sei nein, nein, auch wenn alle sich einig sind und man selber aber der Meinung ist, das stimmt nicht, muss man das aussprechen. Man konnte bei ihm auch lernen, eine fundamentale Liberalität. Reich-Ranicki hat sich überhaupt nicht beeindrucken lassen. Hier schrieben Kommunisten neben Konservativen, hier wurden sogar DKP-Lyriker gefeiert, wenn sie gute Gedichte schrieben, weil Reich-Ranicki immer sagte, entscheidend ist die Qualität des Werkes und sonst nichts.
Ich vermute, viele, die Marcel Reich-Ranicki kennen, werden sagen, ja, er ist eine Person der Zeitgeschichte. Aber warum ist er das, Herr Schirmacher?
In Zeiten, in denen es eigentlich in einer so materialistischen Gesellschaft gar nicht mehr selbstverständlich ist, dass gelesen wird, hat er der Literatur wieder einen Raum im Zentrum der Gesellschaft verschafft. Darüber hinaus ist seine gesamte Biografie natürlich symbolisch. Der Mann, der wirklich den Horror des Jahrhunderts erlebt hat, der für deutsche SS-Männer die Anschläge im Warschauer Ghetto übersetzen musste vom Deutschen ins Polnische und der dann Jahrzehnte später in Deutschland für die deutsche Sprache diese Rolle spielt, das hat so in der deutschen Geschichte noch nicht gegeben. Das ist ein wirkliches Stück Literatur selber. Und auf jeder Station seines Weges, was zählte, was war entscheidend, die Literatur, finde ich eine ganz tolle Urversicherung für jeden, der sagt, selbst in den schlimmsten Zeiten gibt es offenbar etwas, was einem hilft, weiterzuleben. Und das, was einem hilft, ist die Kunst.
HR1 zum 90. von Marcel Reich-Ranicki. Das war sein Nachfolger als Literaturchef der Frankfurter Allgemeinen, der heutige FAZ-Herausgeber Frank Schirmacher. Ich danke Ihnen.
Vielen Dank.
Auf Reich-Ranicki und die Musik und dann auch die Literatur kommen wir noch. Mit Fritz Reichert und Marcel Reich-Ranicki, dem zu Ehren es heute einen besonderen Talk gibt. Einen mit ihm, aber auch anderen Gästen, die ihn kennen und mit ihm zu tun hatten oder haben. Denn am 2. Juni wird Marcel Reich-Ranicki 90 Jahre alt. Und weil er Zeit und Kräfte einteilen muss vor den anstehenden Feiern, haben wir das Gespräch, aus dem Sie heute Ausschnitte hören, schon vor ein paar Tagen aufgenommen. Als Kenner und Liebhaber der Literatur ist Marcel Reich-Ranicki allgemein bekannt. Darauf kommen wir natürlich noch. Aber er liebt auch die Musik. Aber was lieben Sie an der Musik, Herr Reich-Ranicki?
Das ist schwer zu sagen. Was liebe ich an der Musik? Ja, ich kann Ihnen die Antwort geben. Das Vergnügen. Ja, das Vergnügen. Das ist wichtig.
Haben Sie selbst je musiziert?
Ja, Klavier. Aber ganz wenig.
Und wenn Ihr Sohn Andrew, der 1968 20 Jahre alt wurde, wenn der Elvis Presley hörte oder die Beatles, haben Sie dann manchmal gedacht bei sich, was für flotte Musik der Junge anhat?
Ja, aber ich habe auch gerne gehört, dass er Beethoven und Brahms und Mahler spielt.
Beethoven, Brahms und Mahler fand er gut, aber Elvis Presley nicht schlecht. Dann lassen wir den doch gleich mal ran. Elvis Presley mit Suspicious Minds. We're caught in a trap. I can't walk out because I'm Sie hören HR1 Talk zum 90. Geburtstag von Marcel Reich-Ranicki mit Ausschnitten aus einem Gespräch, das wir vor ein paar Tagen mit ihm geführt haben. Kaum eine andere Person im Land wird so sehr mit Literatur und Büchern verbunden wie er. Sein Leben lang, zumindest seit er lesen kann, beschäftigt sich Marcel Reich-Ranicki leidenschaftlich mit Literatur. Aber was, wollte ich wissen, hat seine Leidenschaft seit diesen frühen Zeiten immer wieder entzündet? Warum übt die Literatur so eine Wirkung auf ihn aus?
Die Literatur hat mich von Anfang an höchst intensiv interessiert.
Gab es da so eine Art Erweckungserlebnis?
Nein, ich habe verschiedene Sachen früher gelesen, im Alter von 8, 9 Jahren, die auf mich sehr gewirkt haben. Autoren, die nicht so für Kinder geeignet waren, die ich gleichwohl sehr, sehr gern gelesen habe.
Was meinen Sie, was war das, was Sie da so gepackt hat?
Die Darstellung des Lebens, die bisher unbekannt war. Das Leben wurde zum ersten Mal mir richtig bekannt. In Werken von Shakespeare, von Schiller. Immer wieder Schiller, Shakespeare, Shakespeare, Schiller.
Weil Sie alle Literatur, die Ihnen bis dahin untergekommen war, behalten hatten, konnten Sie die Leute, bei denen Sie sich in Warschau versteckten, Abend für Abend mit Geschichten bei Laune halten. Damit hat Ihnen die Literatur vielleicht auch das Leben gerettet, aber...
Nein, nicht das Leben gerettet, aber das Leben...
Das Versteck gerettet.
Etwas interessanter gemacht.
Wie war das möglich, dass Sie das alles behalten hatten?
Das war doch gar nicht so schwer. Ich war ja ganz jung. Als ganz junger Mensch habe ich diese Literatur, die damals entstanden, im Gedächtnis behalten. Es gibt bis heute Bücher der Literatur, die ich nicht einen Tag in der Hand gehalten habe und an die ich mich heute noch erinnere.
Einer hat mal nachgezählt und kam auf etwa 100 Bücher, die Sie geschrieben oder herausgegeben haben, einzigartig darunter Ihre Autobiografie und am monumentalsten Ihr Kanon der deutschen Literatur, Romane, Erzählungen, Dramen, Gedichte, Essays. Sie gehen mit dieser Auswahl dessen, was man kennen sollte, durchaus selbstkritisch um. Aber was hoffen Sie mit dieser riesigen Arbeit zu bewirken?
Ich hoffe nichts anderes, als dass möglichst viele dieser Arbeiten, dieser Bücher über Dramen oder Romane auch tatsächlich gelesen werden.
In der Vermutung, dass dann mit den Menschen, die das lesen, auch etwas geschieht?
Nein, geschieht ist schlecht ausgedrückt, das nicht. Aber mit der Vermutung, dass das, was die Menschen lesen, ihnen Vergnügen bereitet, das genügt. Das andere kommt von selbst.
Auf welche Belohnung darf man hoffen, wenn man sich der Literatur hingibt, Herr Reich-Ranitzky?
Dass die Literatur amüsiert, die Menschen amüsiert, das ist alles. Das ist eine dolle Belohnung.
Marcel Reich-Ranitzky über Literatur und Amüsement. Wenn Sie übrigens noch mehr von ihm und über ihn hören oder auch lesen möchten, dann empfehle ich Ihnen, gucken Sie bei uns ins Internet unter hr1.de. Da finden Sie noch viele weitere schöne Sachen. Und hier kommt gleich ein weiterer Gast. You can always sell any dream to me. Und jetzt kommt ein weiterer Gast in dieser besonderen Talksendung zum 90. Geburtstag von Marcel Reich-Ranitzky. Es kommt ein Mann, der die 50 gerade überschritten hat, sehr erfolgreich ist in seiner Arbeit, mehrfach preisgekrönt, der seit den 80er Jahren in Deutschland lebt, aber geboren wurde er in Tel Aviv. Er ist Marcel Reich-Ranitzky durch einen Film eng verbunden. Es ist der Regisseur Dror Zahavi, der den Film über das Leben Marcel Reich-Ranitzkys gedreht hat. Danke, dass Sie mitmachen, Herr Zahavi. Guten Tag.
Ich danke Ihnen für die Gelegenheit.
Herr Zahavi, ich nehme an, vor der Aufgabe, das Leben Marcel Reich-Ranitzkys zu verfilmen, hatten Sie gehörigen Respekt. Wie haben Sie ihn kennengelernt?
Das war eigentlich eine sehr schöne Begegnung. Wir waren verabredet in seinem Stammlokal in Frankfurt und wir haben 1,5 Stunden miteinander geredet, um einander kennenzulernen. Und ich werde es nicht vergessen, ja, dass als ich dann weggehen müsste, dass er meine Hand anhielt und mich anguckte und mir sagte, beeilen Sie sich, Herr Zahavi. Und ein halbes Jahr später hatten wir den Film.
In der Öffentlichkeit kennt man Herrn Reich-Ranitzky als einen sprühenden, urteilskräftigen, unüberhörbaren Mann. Als was für einen Menschen haben Sie ihn kennengelernt?
Ach na ja, wir haben uns natürlich kennengelernt unter ganz anderen Umständen, ja, dass ich sein Leben verfilmen sollte. Und das hat uns sehr eng verbunden, auch in unseren Interessen. Und dadurch habe ich einen sehr, sehr kooperativen, sehr, sehr humorvollen, sehr angenehmen und für mich sehr, sehr hilfreichen Mann kennengelernt.
Als Matthias Schweighöfer, der in Ihrem Film Herr Zahavi die Hauptrolle spielte, bei uns zu Gast war, erzählte er von seinem Besuch bei den Reich-Ranitzkys hier in Frankfurt. Und als er und Katharina Schüttler, die Frau Reich-Ranitzky spielte, fragten, ob es etwas gäbe, was sie wissen sollten vor Beginn der Dreharbeiten, da haben Sie, Herr Reich-Ranitzky, nur gesagt, es war alles viel schlimmer. Diese Auskunft galt ja auch für Sie, Herr Zahavi. Wie war das, etwas darstellen zu wollen und zugleich zu wissen, es war alles viel schlimmer?
Ja, an diesem Gespräch kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ja, ich war auch dabei. Das war ein Riesenkoffer, den wir mitschleppen müssten bei den Dreharbeiten. Ich glaube, dass man dieser Aufgabe gar nicht gewachsen werden kann. Es ist für uns, die Leute, die diese Zeit nicht erlebt haben, nicht vorstellbar. Ja, wir können das nur mit unseren eigenen Erfahrungen, unseren Vorstellungen von schlimm oder nicht schlimm vergleichen. Und das hat mit dem, was da wirklich geschehen ist, wahrscheinlich gar nichts zu tun. Deswegen war der Versuch, das so authentisch wie möglich, so nah an seinen Schilderungen darzustellen, wie es nur geht.
Und dann war der Film fertig und ich vermute, das war für Sie, Herr Zahavi, eine heikle Bewährungsprobe.
Ja, das kann man wohl sagen. Ja.
Wie war es dann?
Wir waren auch wieder in Frankfurt, ja, wir haben ein kleines Kino gemietet und kann mich erinnern, ja, dass Ranitzky, Toscha, seine Frau, und sein Sohn Andrew aus London gekommen sind. Ich saß so 2 Reihen hinter ihnen Und als der Film lief, habe ich an einer bestimmten Stelle gesehen, wie die Hand von Marcel Reich-Ranicki nach der Hand seiner Frau sucht im Dunkeln und sie festdrückt. In dem Augenblick habe ich sehr, sehr viel verstanden über diese Beziehung zwischen diesen zwei Menschen und wusste auch, ja, dass er sehr emotional drin in dem Film ist.
Wenn Sie von Marcel Reich-Ranicki etwas angenommen oder gelernt haben, Herr Sahavi, was wäre das?
Also erstmal ehrlich zu sein, das hat mich in jedem Gespräch mit ihm so beeindruckt, diese kompromisslose Wahrheit, Ehrlichkeit, die er mit anderen, aber auch mit sich selbst anlegt. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt.
Was wünschen Sie ihm?
Ich wünsche ihm, dass er mit Toscha, weil das ist auch etwas, was ich gelernt habe. Ja, ich glaube, dass Toscha sein Hafen ist, seine wahre Heimat ist. Ich wünsche den beiden sehr, sehr viele aktive Jahre und Gesundheit.
Der Regisseur Dror Sahavi über Marcel Reich-Ranicki. Soweit die erste Stunde unserer Talksendung zum 90. Geburtstag des Literaturkritikers. Und die zweite folgt zugleich nach den Nachrichten um 11. Und noch ein Tipp, falls Sie jetzt weg müssen, Sie finden diesen Geburtstagstalk nach der Sendung im Internet unter hr1.de.
Talk. Jetzt mit Fritz Reichhardt.
Willkommen. Heute geht es um den Schriftsteller, Literaturkritiker und in gewisser Weise darf man wohl auch sagen Fernsehunterhalter Marcel Reich-Ranicki. Am 2. Juni, also am kommenden Mittwoch, hat er 90. Geburtstag und da kommt gewiss einiges Kräftezehrendes auf ihn zu. Trotzdem macht er sich vor ein paar Tagen die Mühe, für ein Gespräch zu uns zu kommen, wofür wir sehr dankbar sind. Ausschnitte aus diesem Gespräch und Einschätzungen von Menschen, die mit Marcel Reich-Ranicki zu tun haben und hatten, das bietet Ihnen heute dieser besondere Geburtstagstalk. Schaut der große Reich-Ranicki in diesen Tagen eigentlich auch selbst auf sein Leben zurück?
Unentwegt. Unentwegt. Zwei Fragen sind unentwegt da. Die Frage nach meinem Tod und die Frage nach meinem Leben, so wie es sich entwickelt hat.
Finden Sie Antworten auf diese Fragen?
Ja, aber nicht genügend. Nicht genügend überzeugend. Ja.
Marcel Reich-Ranicki und die leider nicht überzeugenden Antworten. Vielleicht kommen wir noch mal darauf. Aber erstmal kommt gleich unser Fragebogen. Sie hören HR1 Talk mit Ausschnitten aus einem Gespräch, das wir vor ein paar Tagen mit dem Literaturkritiker und Autor Marcel Reich-Ranicki führen konnten. Dafür war er extra zu uns gekommen, hatte die Anstrengung nicht gescheut, obwohl er in 3 Tagen an seinem 90. Geburtstag bestimmt allen Mumm wird brauchen können. Natürlich haben wir Marcel Reich-Ranicki, als er bei uns war, unseren Fragebogen nicht vorenthalten. Also, mein liebstes Privileg als sehr bekannter Mann ist?
Darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht. Mein Privileg als bekannter Mann. Nein, das ist eine falsche Konstruktion. Sie gefällt mir nicht.
Ich hasse es, wenn.
Ich weiß es nicht. Ich bin völlig ratlos. Bitte, nächste Frage.
Von unserem Sohn Andrew, geboren 1948 in London. Er lebt als Mathematikprofessor in Edinburgh. Von unserem Sohn habe ich gelernt.
Ach, ich glaube, ich habe gar nichts von meinem Sohn gelernt. Ich habe vieles erlebt und manches fand ich interessant, manches nicht. Aber so die Antwort, ich habe von meinem Sohn erlernt, das, die kommt nicht.
20 Jahre deutsche Einheit.
Ja, das war keine Überraschung für mich. Ich habe mit der deutschen Einheit selbstverständlich gerechnet. Der Zeitpunkt nicht ganz. Ich habe wohl gedacht, es wird noch etwas länger dauern, bis die Einheit kommt.
Meine Enkelin Carla, die ist, glaube ich, 30.
Ich bedauere, dass meine Enkelin Carla kaum Deutsch spricht.
Lebt sie in Großbritannien?
Oder? Oh, sehr unterschiedlich. In Großbritannien, sie hat eine Zeit lang in Afrika gelebt, auch in Italien eine Zeit lang.
Was macht sie?
Das möchte ich auch genau wissen.
Meine Feinde.
Ach Gott, es gibt viele meiner Feinde. Ich bedauere, ich kann es nicht ändern.
Einsam.
Ja, sehr vieles in meinem Leben war und ist einsam.
Mein großes Bundesverdienstkreuz.
Das hat mich nicht sehr berührt. Ich habe viele Ehrendoktorate bekommen. Die haben auf mich größeren Eindruck gemacht als so ein Bundesverdienstkreuz.
Mein Lieblingsessen?
Ach, überhaupt nicht. Das ist überhaupt kein. Das ist nicht interessant.
Thomas Gottschalk, gerade 60 geworden.
Ein Mann mit großem Humor und großer Intelligenz. Er hat mich beeindruckt.
Marcel Reich-Ranitzky und der HR1-Fragebogen. Um sein Leben in Deutschland geht es gleich. Zwanzig Jahre, nachdem ihn die Deutschen aus dem Land warfen und dann versuchten, ihn wie alle anderen Juden umzubringen, kommt Marcel Reich-Ranitzky aus Polen wieder nach Deutschland, damals Westdeutschland. Es ist das Jahr 1958 und das Einzige, was er hat, womit er zuletzt auch in Polen sein Geld verdiente, ist seine Kenntnis der und seine Liebe zur deutschen Literatur. Marcel Reich-Ranitzky wollte weg aus Polen und am liebsten wohl in die Schweiz. Was erwartete er damals von Deutschland?
Ziemlich viel. Ich erwartete von Deutschland deutsche Literatur, deutsche Musik, deutsche Kultur. Ist auch vieles gekommen von dem, was ich mir vorstellte.
Ihre Karriere verläuft rasant. Bald sind Sie Chefkritiker bei der Zeit, werden aber nicht mal zu den Redaktionskonferenzen eingeladen. Sie fühlen sich isoliert in Hamburg und sagen später, Ulrike Meinhof, da noch Journalistin, sei in den 60er Jahren die erste gewesen, die nach ihren Erfahrungen im Warschauer Ghetto gefragt habe. Wie oft haben Sie damals gedacht, ich hätte doch nicht herkommen sollen?
Das stand nicht zur Debatte. Der Gedanke, ich hätte zurück nach Polen kommen können, das entfällt. Der Gedanke existierte nicht. Ich bin nach Deutschland gekommen, weil ich gehofft hatte, dort werde ich Geld verdienen können, um leben zu können mit meiner Familie. Und das ist denn auch so gewesen. Aber sonst wäre ich, wenn ich die Möglichkeit hätte, natürlich in die Schweiz, eventuell nach England.
Sie weisen bei Gelegenheit nachdrücklich darauf hin, dass Sie trotz Staatsangehörigkeit kein Deutscher sind. Zitat, und wenn das jemand vermutet oder sagt, weise ich dies weit von mir und lasse mich auch nicht vereinnahmen. Haben Sie Antisemitismus erlebt in Ihren Jahren hier?
Ja, selbstverständlich.
Direkt Ihnen entgegengebracht?
Auch mir entgegengebracht. Naja, aber das kommt ja auf das Subtile, auf die verschiedenen Möglichkeiten an. Es ging mir ganz gut in diesen Jahren. Mir ging es ja auch in Deutschland, am Gymnasium in Berlin, sehr gut. Obwohl Jude, ja, meine Mitschüler haben mich gut behandelt.
Als Ihre Frau gefragt wurde, ob sie sich nach über 50 Jahren in Deutschland einigermaßen wohlfühle, sagte sie, nein, ich kann einfach nicht vergessen.
Ja.
Wie ist das für Sie, wenn Ihre Frau so fühlt?
Deutschland war ihr fremd, natürlich. Und mir nicht.
Sie hat Ihnen damit ein sehr großes Opfer gebracht. Kann man das sagen, dass Sie mit ihr...
Ja, kann man sagen. Aber sie hat nicht einen Augenblick gezögert.
Haben Sie sich in Deutschland je wohl gefühlt?
Ach, eher nicht. Nein.
Marcel Reich-Ranicki in HR1. Um ihn als Kritiker geht es gleich. Dazu haben wir uns dann auch mit einer Schriftstellerin verabredet, die mit dem Kritiker Reich-Ranicki durchaus ihre Erfahrungen gemacht hat. Mit Fritz Reichert und dem Schriftsteller und Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki, der in 3 Tagen 90 Jahre alt wird. Deshalb widmen wir ihm diesen Talk zum Geburtstag. Dieser Talk beruht auf einem Gespräch, das wir vor einigen Tagen mit Reich-Ranicki geführt haben und auf den Einschätzungen und Erfahrungen einiger Menschen, die mit ihm zu tun hatten oder haben. Sein Journalisten- und FAZ-Kollege Frank Schirmacher hat sich vorhin schon über die Bedeutung Marcel Reich-Ranickis geäußert. Dror Zahavi, der Regisseur des Films über das Leben Reich-Ranickis, hat seine Erfahrungen mit ihm geschildert. Und gleich wird die Schriftstellerin Ulla Hahn Stellung nehmen, die vor allem den Kritiker Reich-Ranicki erlebte und wohl auch erlitt. Aber erst nochmal der Meister selbst. Welchem Ziel, habe ich ihn gefragt, als er neulich bei uns war, welchem Ziel dienen Sie als Kritiker? Was möchten Sie bewirken?
Ich möchte bewirken, dass gute Bücher gelesen werden. Dass die Leser das Material bekommen, das nötig ist. Die deutsche Literatur, das möchte ich.
Kritiker sind immer einsame Menschen, haben Sie gesagt. Haben Sie das gehasst?
Nein, gehasst nicht. Es waren einsame Menschen, ja, das stimmt.
Ich möchte bewirken, dass gute Bücher gelesen werden. Der wortgewaltige Literatur- und Sprachkritiker Reich-Ranicki ganz bescheiden. Das war ein Ausschnitt aus dem Gespräch, das wir vor ein paar Tagen mit ihm geführt haben. Ich rate Ihnen an dieser Stelle übrigens noch einmal, gucken Sie auch bei uns ins Internet. Unter hr1.de finden Sie noch vieles über Marcel Reich-Ranicki, das Sie interessieren dürfte. Hier wird uns gleich die Schriftstellerin Ulla Hahn von ihren Erfahrungen mit dem Kritiker Reich-Ranicki erzählen. Als Kritiker ist Marcel Reich-Ranicki oft kritisiert worden, zuweilen auch sehr oft. Als er vor ein paar Tagen bei uns war, haben wir natürlich auch darüber gesprochen, dass man ihm häufig vorgeworfen hat, vernichtend zu kritisieren. Wie sieht er das? Hat er das je getan?
Ich habe nie vernichtend kritisieren wollen. Das ist das eine. Das andere, ich habe deutlich negative Literatur als deutlich negative Literatur bezeichnet. Das schien mir wichtig. Ich habe offen geredet und vielleicht dazu beigetragen, dass die Leser diese Literatur besser verstanden haben.
Ich habe nie vernichtend kritisieren wollen. Marcel Reich-Ranicki, als er vor ein paar Tagen bei uns war. Eine, die ihn als Kritiker erlebt hat, ist die Lyrikerin und Schriftstellerin Ulla Hahn in Hamburg. Guten Tag.
Ja, einen schönen guten Tag.
Frau Hahn, am Anfang Ihrer Karriere erfuhren Sie von Marcel Reich-Ranicki höchstes Lob für Ihre Gedichte. Als Sie dann einen Roman veröffentlichten, bekamen Sie von ihm zu hören, Lyriker können keine Prosa schreiben. Ich weiß nicht, ob Sie das als vernichtend empfanden, aber wie sind Sie damit zurechtgekommen?
Beim zweiten Roman, ja, da hieß es dann öffentlich, Lyriker können keine Romane schreiben. Und wissen Sie, wenn Sie das so unvorbereitet trifft, wir waren ja an dem Abend noch zusammen und da hätte er ja zumindest eine Andeutung machen können. Das war schon heftig. Aber ich glaube, in der Äußerung, die Marcel Reich-Ranicki vorhin gemacht hat, er hat nie etwas vernichten wollen. Da ist das Wort wollen, glaube ich, ganz wichtig. Ich denke, dass er das wirklich nicht beabsichtigt, dass er dann nicht da sitzt und denkt, also dem oder der mache ich jetzt mal so richtig das Leben schwer. Ich denke, ihm ist dann später vor der Kamera, als er dann dieses literarische Quartett hatte, manchmal das Temperament durchgegangen.
Grundsätzlich, wenn ein Kritiker wie Marcel Reich-Ranicki deutlich sagt, was er gut oder schlecht findet, was ist daran problematisch aus Ihrer Sicht?
Daran ist gar nichts problematisch. Es ist, wie so oft, die Form, in der etwas geschieht. Wenn ich merke, dass ein Kritiker sich respektvoll mit meinen Texten auseinandersetzt und dann auch durchaus zu dem Schluss kommt, hier und da ist etwas nicht gelungen oder es ist auch im Ganzen nicht gelungen, wenn das begründet ist und, wie gesagt, immer Respekt vor der Anstrengung mitschwingt, dann kann ich damit ganz gut umgehen. Wenn es aber einfach, wie mein Neffe sagen würde, in die Tonne getreten wird, dann geht das zu weit. Und ich finde, das ist dann auch nicht mehr hilfreich für den Leser. Der Leser legt das Buch dann beiseite, ohne sich ein eigenes Urteil bilden zu wollen. Ich denke, Kritik sollte neugierig machen. Das muss jetzt nicht nur immer im himmelstürmenden Lob sein. Das kann durchaus ein sowohl als auch sein. Aber wie gesagt, Respekt ist für mich ein Schlüsselwort und das neugierig machen.
Seine Kritik Ihres zweiten Romans vor allen Dingen hat Sie entzweit. War das das letzte Wort zwischen Ihnen?
Ach nein, das war nicht das letzte Wort zwischen uns. Da war Funkstille eine Weile, aber dann ist Marcel Reich-Ranitzky, glaube ich, von einigen Seiten auch gesagt worden, dass er da übers Ziel hinausgeschossen hat. Und er hat es ja dann auch mehrfach wieder zurückgenommen. Also da gab es ja so Formulierungen wie infantil und ich will es auch gar nicht wieder aufwärmen. Nein, das Verhältnis ist durchaus wieder entspannt, weil ich ja auch weiß, was er dann auch wiederum für die Literatur im Ganzen getan hat. Ich erinnere jetzt nur mal an die Frankfurter Anthologie, was ja eine ganz großartige Sache ist.
In 3 Tagen wird Marcel Reich-Ranitzky 90. Wünschen Sie ihm etwas?
Ach, ich wünsche ihm, dass er in Gesundheit und Frische 91 wird.
Marcel Reich-Ranitzky als Kritiker. Einschätzungen einer Kritisierten. Das war die Schriftstellerin Ulla Hahn. Ich danke Ihnen sehr, Frau Hahn.
Ja, dafür nicht, sagen die Hamburger.
Und worum wird es gleich noch gehen? Zum Beispiel um Marcel Reich-Ranitzky und die Frauen. Thema hatten wir noch gar nicht. Marcel Reich-Ranitzky und die Frauen. Auch darum ging es, als der am 2. Juni 90 werdende bei uns war. Vor einer Weile hatte er mal gesagt, es seien wenige Frauen gewesen, die er wirklich geliebt habe. Und wenn seine Frau etwas davon gewusst habe, sei sie sehr ironisch und souverän damit umgegangen. Hatte er denn, wenn er eine andere liebte, je das Gefühl, etwas Verbotenes zu tun?
Nein, das ist so ein Ausdruck, verboten. Aber haben etwas getan, was eine besondere Situation war. Und es gibt ja eine Situation, in der ich sagte, dies habe ich in dem Buch geschrieben, aber noch nicht gedruckt. Und ich habe meine Frau gefragt, darf ich das über dich schreiben? Und sie hat mir gesagt, jawohl, das kannst du so bringen.
Zu Ihrem 65. Hochzeitstag 2007 sagte ihre Frau über sie, ein Macho war er schon, als wir uns vor 68 Jahren im Warschauer Ghetto kennenlernten. Aber ich bin diesem Macho gern ergeben, wenn nicht gar hörig. Ergeben. Könnten Sie das von sich auch sagen?
Dass Sie mir ergeben waren?
Nein, dass Sie ihr ergeben sind.
Ah, dass ich? Nein, das lässt sich nicht machen. Das glaube ich nicht ganz.
Haben Sie sich je einem Menschen ergeben gefühlt?
Nein, eigentlich nicht. Nein.
Sie haben vorhin gesagt, Sie dächten andauernd über Ihr Leben nach und auch über den Tod. Ist das die Vorstellung, zu sterben, eine voller Angst oder Furcht?
Ja.
Weil Sie meinen, hinterher kommt nichts mehr?
Ja.
Und wie versuchen Sie, damit zurechtzukommen?
Musik hörend und Literatur lesend.
Hilft das?
Oh ja.
Ich hoffe, das klingt jetzt nicht platt, Herr Reich-Ranitzky. Ich meine es ganz ernst. Können Sie sagen, was die Erfahrung der Verfolgung und des Überlebens Sie gelehrt hat?
Nein, das kann ich nicht sagen. Das kann ich nicht begreifen, dass so etwas geschehen ist. Und ich kann es nicht jetzt erwarten, dass ich das bereitstelle. Nein.
Was hoffen Sie, Ihrem Sohn mitgegeben zu haben?
Recht viel, eben im Bereich der Literatur, im Bereich der Musik, im Leben überhaupt. Ob er davon profitiert hat, das kann ich mit Sicherheit nicht sagen.
Zum Schluss, Herr Reich-Ranitzky, bitten wir unsere Gäste immer, ob sie uns etwas auswendig sagen mögen, wenn ihnen etwas in den Sinn kommt. Mögen Sie vielleicht?
Ich?
Sie müssen nicht.
Ja, erstens liebe ich sehr von Gedichten, Goethe-Gedicht aus Faust 2, zum Sehen geboren, zum Schauen bestellt, im Turme geschworen, gefällt mir die Welt. Ich sehe in die Ferne, ich blicke in der Nie, den Mond und die Sterne, den Wald und das Reh. Das ist im Faust 2 sehr, sehr schönes Gedicht.
HR1 Talk zum 90. Geburtstag von Marcel Reich-Ranitzky am kommenden Mittwoch. Wir haben uns gefreut, dass er bei uns war und werden am 2. Juni glückwünschend an ihn denken. Hier kommt gleich die Hörerhitparade. HR1 Talk nächsten Sonntag wieder zwischen 10 und 12. Und wenn Sie die Sendung noch einmal hören möchten, finden Sie sie nachher wie gewohnt im Internet unter hr1.de, wo wir Ihnen auch noch vieles mehr über Marcel Reich-Ranitzky bieten. Ich wünsche einen schönen Sonntag. Fritz Reichert.